Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside, deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Vielleicht kennst du das ja auch, du stehst vor einer wichtigen Entscheidung, sei es was beispielsweise den Job angeht, die Uni, welchen Studiengang du wählen sollst, in welche Stadt du ziehen sollst, aber auch Entscheidungen im privaten Leben, beispielsweise in Beziehungen, in Freundschaften oder in vielen anderen Dingen. Und es fällt dir einfach extrem schwer, diese Entscheidung zu treffen. Du versuchst die Entscheidung irgendwie rational treffen zu können mit deinem Verstand, aber es ist einfach mega schwierig. Und gerade heute in der heutigen Zeit, wo es einfach so viele Alternativen gibt, macht es auf jeden Fall Sinn, sich mit dem Thema Entscheidungen mal etwas genauer auseinanderzusetzen. Und genau das habe ich heute gemacht. Ich habe mich auf dem Podcast mit Peter Brandl unterhalten. Peter ist ein sehr interessanter Speaker. Er ist auch Coach für viele Unternehmer, für Top-Führungskräfte, Vorstände weltweit. Und das Interessante bei ihm, er ist auch noch Pilot. Also er hat eine ganz normale Lizenz, um auch in Airlines zu fliegen. Und es ist ganz spannend, denn er beantwortet Themen aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oftmals mit Metaphern aus der Fliegerei. Und das macht das Ganze ganz spannend. Die Folge war auch mega cool, also gönnt sie euch jetzt auf jeden Fall. Wir haben nicht nur über Entscheidungen gesprochen, sondern auch darüber, welche Fähigkeiten man heutzutage braucht und vor allem auch in der Zukunft braucht, um aus gesellschaftlicher Sicht erfolgreich zu werden, aber auch um glücklich zu werden. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Gönnt euch auf jeden Fall die Folge. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören und vor allem viel Spaß mit Peter Brandl. So, Peter, ich stelle zum Anfang immer eine sehr allgemeine Frage. Was beschäftigt dich denn zurzeit?
Also das, was mich zurzeit tatsächlich beschäftigt, ist das, was gerade auf unserer Welt passiert. Also wir sind ja in einer Situation, das muss ich jetzt glaube ich niemandem erzählen, wir sind in der Situation über Covid, dann über diesen furchtbaren Ukraine-Krieg, den wir da haben, wo einfach auf beiden Seiten gerade wahnsinnig viele Menschen ihr Leben verlieren und wahnsinnig viel Leid produziert wird. Und ich mache mir dann tatsächlich so Gedanken, okay, wo geht denn das alles hin und wie geht das weiter? Also auch, ich beschäftige mich ja sehr, sehr stark damit, wie funktioniert Kommunikation, wie kommunizieren Menschen miteinander, was passiert da in der Gesellschaft auch gerade? Also wenn ich auch durch Covid, was da passiert ist, was wir sind ja eine unterschiedliche Generation, was zu meiner Generation das Normalste der Welt war, ist heute teilweise völlig verpönt und umgedreht. Das sind so Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen. Also was passiert gerade im Moment wirklich?
Das finde ich sehr spannend. Da würde ich auch gerne direkt ansetzen. Du hast ja jetzt zwei Krisen schon genannt, Covid und der Ukraine-Konflikt oder Ukraine-Krieg. Dann kommen natürlich auch noch so Dinge auf uns zu wie Klimawandel, die aus meiner Sicht noch viel größer sind. Wir haben ja schon darüber geredet, dass bei uns sehr, sehr viele junge Menschen zuhören. Was sind denn aus deiner Sicht so, wenn man in die Zukunft schaut, vielleicht einmal unterschieden in Hard Skills, aber auch Soft Skills, die man in Zukunft haben muss, um vielleicht einmal aus gesellschaftlicher Sicht erfolgreiches Leben zu führen, aber dann viel wichtiger auch ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen?
Du hast jetzt für mich zwei Themen angerissen. Das eine, du hast gerade gesagt, dass Klimawandel für dich eigentlich ein größerer Konflikt ist. Ich widerspreche dir jetzt überhaupt nicht, ich möchte bloß eine andere Sichtweise einführen. Also eine Sichtweise, die du haben kannst, wenn du über Probleme oder über Gesellschaft oder über Veränderungen nachdenken kannst, das kann so eine globale oder es kann eine sehr individuelle sein. Ich persönlich neige dazu, das immer sehr individuell zu sehen. Damit meine ich, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Ukraine-Konflikt nimmst und egal auf welcher Seite jetzt, wenn da irgendein Panzer in die Luft gesprengt wird, dann sterben da gerade drei junge Menschen. Und für die Familie von diesen drei jungen Menschen ist der Klimawandel scheißegal. Scheißegal. Und der wird auch nie wichtiger als das werden, was gerade passiert ist. Und nochmal bitte richtig, also nicht falsch verstehen, das ist jetzt überhaupt keine Wertung. Und ich tue mich damit sehr, sehr schwer zu sagen, okay, das ist jetzt wichtiger und das ist jetzt weniger wichtig, weil ich persönlich glaube auch, dass das die falsche Kategorisierung ist. wenn du das mal so betrachtest, was ist jetzt individual und ich bin einfach so getaktet. Also ich habe dann irgendwie immer so einen Trichter, dass ich sehr, sehr schnell mich dann in einzelne Menschen reinversetze, ja, und das dann einfach, weiß ich nicht, anders spüre. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, diese Global-Sachen, die neigen oder die verführen uns manchmal ein bisschen dazu, dass wir das, was wir eigentlich tun könnten, nicht mehr tun. Weil es gibt dann so diese Global-Fragen, ja, aber so ganz so im privaten, persönlichen Leben, Dinge vielleicht mal anders zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du Papiertüten bei Edeka nimmst und keine Plastiktüten, sondern damit meine ich, dass wir vielleicht uns mal drüber Gedanken machen, können wir in einer anderen Form Verantwortung übernehmen? Können wir zum Beispiel Menschen helfen? Ja, oder was auch immer. Also dieses Globale, das führt sehr, sehr leicht dazu, dass wir so eine, auch eine globale Entschuldigung haben. Ja, was soll ich denn machen? Ja, hat ja alles keinen Sinn, weil ne, in 10 Jahren werden wir sowieso alle verdursten oder sowas. Und das ist so diese Gefahr dabei. Aber das ist das eine. Aber zu dem zweiten Teil deiner Frage. Was glaube ich, was für Kompetenzen in Zukunft wichtig sind? Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Kompetenzen, die wirklich erfolgsentscheidend sind. Also jetzt auch gerade, wir haben ja in der Vorbesprechung gesagt, dass relativ viele deutlich jüngere Menschen, als ich jetzt bin, hier auch gerade zuhören. Und da glaube ich, als ich gelernt habe, als ich studiert habe, da gab es wirklich dieses Paradigma noch, mach dieses und jenes und dann hast du was Sicheres. Ja, dann hast du, der Drops ist gelutscht. Das ist vorbei. Also wenn euch jemand erzählt, mit dem Weg gehst du den sicheren Weg, das ist ein völliger Blödsinn. Also das ist ein kompletter Schmarrn. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn du heute Mitte 20 bist, dann wirst du, wenn du so alt bist wie ich, in einem Beruf arbeiten, den es heute noch nicht mal gibt. Ja, und das, was du heute lernst, wirst du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nie im Leben brauchen. Also ist vielleicht hart und es macht es vielleicht das Leben auch nicht leichter, wenn man Mitte 20 ist, ist aber so. Wenn wir das jetzt einfach mal als These in den Raum stellen, dass du nochmal sagst, okay, du musst mir ja nicht zustimmen, aber als Pilot habe ich ganz, ganz gerne so What-If-Szenarien. Also selbst wenn ich niemals davon ausgehe, dass mir auf dem nächsten Flug ein Triebwerk brennt, dann bereite ich mich trotzdem darauf vor, was ich tun würde, wenn es das Brennen anfängt. Also eigentlich ganz banal. Und wenn du das so sagst, okay, in diese Richtung könnte es gehen, dann kommst du relativ konsequent auf ein paar Grundfähigkeiten. Die erste Grundfähigkeit ist, du musst an deinen kommunikativen Fähigkeiten arbeiten. Weil das, was ich auch sehe und was passiert, die Kompetenz, das Know-how wird immer weniger wichtig. Damit sage ich nicht, dass es bedeutungslos wird, aber als Wettbewerbsmaßstab wird es immer weniger wichtig. Weil ich kann jetzt hier was über Kommunikation erzählen. Wenn du in deiner Hand dein Smartphone hast, ja, dann kannst du hier, ohne dass ich es mitbekomme, während wir uns unterhalten, kannst du googeln, kannst du nachschauen, ob ich einen Schmarrn erzähle. Das heißt also, von meiner ganzen Kompetenz kann ich mir nicht mehr so wahnsinnig viel kaufen. Was aber den Unterschied macht, ist, wie kann ich kommunizieren? Ich glaube, das auch, was uns im Vergleich zu künstlicher Intelligenz und zu den ganzen virtuellen Dingen und so weiter, was uns im Moment zumindest für die nächsten, na mal mindestens 10, 15, vielleicht 20 Jahre noch einen Vorsprung gibt, sind kommunikative Kompetenzen. Wenn ich da besser bin, habe ich einen Vorsprung. Das Zweite, was du definitiv brauchst oder worüber man nachdenken sollte, sind so, wie soll ich das formulieren, so Branding- oder Sales-Kompetenzen. Also wo du sagst, hey, guck mal, du hast, was hast du studiert? Irgendwas Wirtschaftliches, glaube ich, hattest du gesagt, oder?
Ein Bachelor Soziologie, Politik und Wirtschaft, ein Master Internationales Management.
Okay. Wie viele Master-Studenten und Studentinnen haben in deinem Jahrgang diesen Studiengang abgeschlossen in Europa?
Ja, wahrscheinlich Tausende. Ja.
So, damit bist du erstmal von diesem Ding her völlig austauschbar. Ja, du bist einfach in dem Moment noch, das ist zwar geil, du hast sehr, sehr viel dafür gearbeitet und das ist vielleicht eine Wahrheit, die schwer zu schlucken ist, aber sie ist scheiße nochmal austauschbar. Ja, deswegen frage ich bewusst Europa, internationales Management, da frage ich dann nicht, wer das in Baden-Württemberg gemacht, ja, sondern eben einfach wirklich, auf was es geht. Solange du austauschbar bist, bist du natürlich für mich als potenzieller Arbeitgeber Klingt auch wieder hart, sorry dafür, aber du bist am Ende eine Variable, du bist eine disponible Position. Ne? Wenn du mir das nicht das gibst, was ich will oder was ich brauche, tausche ich dich am Ende des Tages aus. Das bedeutet, du kannst dir darüber Gedanken machen, wie schaffst du es, als Persönlichkeit zu einer Marke zu werden? Also, ne, das begreift, das versteht es am besten. Also, weil wenn ich da jemand habe, wo die Leute sagen, hey, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich dieses oder jenes habe, dann gehe ich zum Jannis. Oder der Jannis ist bei uns zuständig für. Oder der Jannis ist bum, 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 bum. Wenn die Leute eine Story für dich haben, umso schwerer wirst du austauschbar. Ja? Und diese Story hat aber eben wieder nichts mit den klassischen Assets zu tun. Also du kannst da nochmal 10, weiß der Geier was draufsetzen, das haben wieder 1000 andere. Sondern wirklich, wenn man so ein bisschen in Richtung Marke denkt. Ja? Was macht da den Unterschied eigentlich? Also, wenn du nimm mal zwei Leute, nimm mal Elon Musk und nimm Richard Branson. Okay, die sind jetzt beide auch die Inhaber der Companies. Das macht es nochmal ein bisschen leichter für die. Aber auch wenn der Elon Musk nicht der Inhaber von dem Laden wäre, sondern einfach nur der CEO, der wäre fast nicht zu ersetzen.
Ja.
Weil er einfach bei der Brand ist, also so ein Personality-Brand. So, jetzt haben wir schon zwei Sachen. Das erste ist Kommunikation, das zweite ist Personality Branding. Das dritte ist, ihr braucht Anpassungsfähigkeit. Früher hat man immer gesagt, die Schnellen fressen die Langsamen. Das ist ja falsch. Das war schon immer falsch. Also zuerst hat man gesagt, die Starken fressen die Schwachen. Das war auch schon immer falsch. Dann hat man begriffen, okay, das ist es nicht ganz. Dann hat man gesagt, die Schnellen fressen die Langsamen. Das kommt der Sache schon ein bisschen näher. Fakt ist aber, die Anpassungsfähigeren haben schon immer überlebt. Zumindest on the long run. Also das heißt, was könnt ihr machen, um anpassungsfähiger zu werden? Und auch da finde ich es manchmal schockierend, wenn ich Menschen durch alle Altersgruppen durch, das ist kein Altersthema, wie starr die im Geist sind. Wie starr die wirklich im Geist sind. Du kannst das manchmal, du musst nur mal probieren, eine Position, eine Meinung zu vertreten, die gerade nicht Common Sense ist, die gerade nicht on vogue ist. Provokatives Beispiel, nicht, dass ich das meinen würde, ja, aber wenn ich jetzt in der Diskussion sage, Moment, der Klimawandel ist doch gar nicht so dramatisch. Ja, da würde in 95% aller Fälle keine Diskussion mehr stattfinden. Da würde kein Mensch mich fragen, wie kommst denn du da eigentlich drauf? Warum siehst du das so? Sondern das ist einfach eine vorgefertigte Position, die ist verfestigt und das ist damit ist der Drops gelutscht. Ja? Und je fester deine Positionen sind, umso weniger anpassungsfähig bist du. Ja? Also Anpassungsfähigkeit. Und das Letzte, das Vierte, was ich glaube, was wirklich so eine Kompetenz ist, die sehr, sehr wichtig ist, ich nenne das immer, vielleicht ein bisschen pathetisch, ich nenne es immer Demut. Also, ich glaube, wir als Individuen nehmen uns tendenziell zu wichtig. Und es würde uns gut zu Gesicht stehen, wenn wir uns alle miteinander mal nicht ganz als so bedeutungsvoll erachten würden. Also, ich glaube, so diese vier Kompetenzen, das sind zumindest mal sehr, sehr zentrale Kompetenzen, von denen ich glaube, dass sie jetzt schon wichtig sind und in Zukunft noch viel wichtiger werden.
Ja, finde ich sehr spannend und kann ich auch zustimmen. Ich finde vor allem interessant, dass du jetzt vier Soft Skills genannt hast. Das heißt, also ich interpretiere daraus oder würde jetzt daraus schlussfolgern, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, wenn man jetzt als junger Mensch nicht weiß, was man studieren soll beispielsweise und sich dort nicht entscheiden kann, dass es nicht so wichtig ist, was ich studiere, in welchem Fach ich mir jetzt die Hard Skills aneigne, sondern dass eben viel wichtiger ist, dass ich Erfahrungen mache, dass ich beispielsweise durch Persönlichkeitsentwicklung mich als Individuum so interessant und nicht austauschbar oder schwer austauschbar mache, wie du es genannt hast, dass ich dann eben auch im beruflichen Kontext erfolgreich sein kann.
Ja, also der Fakt ist doch der, dass das, was du heute an der Uni lernst, sorry, brauche ich im Unternehmen nicht. Ja, also wenn das ist, das Bildungssystem, was wir leider Gottes nach wie vor haben, bereitet euch nicht vor auf das, was nachher wirklich gebraucht wird. Das Einzige, was es tendenziell macht, ist, dass wenn ich sehe, dass du ein Studium durchgezogen hast, dann weiß ich, okay, du bist in der Lage, etwas durchzuziehen. Du bist da in der Lage, da dran zu bleiben. Ja? Das sagt mir das. Aber ich persönlich schaue schon lange nicht mehr auf Noten. Und ich auch schaue auch schon lange nicht mehr auf irgendwelche Zeugnisse, weil ja, diese Hard Skills, die Hard Facts sind austauschbar. Ja, wenn ich jemanden brauche, der meine Buchhaltung macht, dann gebe ich bei Google einen Buchhalter oder Buchhalterin. Und dann finde ich Leute. Wenn ich Leute, ja, also die Hard Skills sind einfach austauschbar. Du brauchst ein Know-how-Fundament. Also du musst bestimmte Sachen einfach verstehen. Wenn jemand nicht versteht, wie Wirtschaft funktioniert, also wenn jemand das Prinzip des Kapitalismus nicht begriffen hat, und Entschuldigung, ich glaube, 2/3 der Menschen haben nicht begriffen, was Kapitalismus eigentlich ist mit den Vor- und Nachteilen, weil sonst, ja, dann wirst du es schwer haben, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wenn du nicht weißt, wie Wirtschaft funktioniert, wie soll das gehen? Wenn du keine Ahnung hast, wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren, zum Beispiel, wie auch ein Konflikt eskaliert, dafür musst du nicht Soziologie studieren, aber wenn du davon keine Ahnung hast, dann wird dir alles um die Ohren fliegen. Die Hard Skills sind austauschbar. Know-how, wie gesagt, mit dem Ding hole ich mir wahnsinnig schnell. Hard Skills sind austauschbar. Aber die Basis, ja, also jemand, der einfach nur sagt, okay, dann studiere ich halt gar nichts mehr, das ist es auch nicht. Der zweite Punkt ist, wenn Leute sich nicht entscheiden können, was sie studieren, dann muss ich heute ganz ehrlich sein, wie willst du das auch machen? Also das ist von den klassischen Lehrstudiengängen wie Jura oder Medizin abgesehen, ja. Wenn du in dir spürst, dass du Arzt oder Ärztin werden willst, dann musst du halt Medizin studieren, anders geht das nicht. Ja? Aber wenn du in dir spürst, dass du Unternehmer oder Unternehmerin werden willst, ist es vollkommen wurscht, was du machst. Ich glaube, dass ein Studium sehr, sehr gut ist, weil das auch ein bisschen zur Charakterbildung beiträgt. Aber es ist erstmal wurscht. Ich würde nach was anderem gehen. Ich würde tatsächlich gehen, und das ist auch wieder eine Sache, die ich unserem Schulsystem vorwerfe, was das so gut wie nicht macht. Die einzige Chance, die du, glaube ich, ist wieder meine Meinung, ist kein proven fact, das ist meine Meinung. Die einzige Chance, die du wirklich hast, erfolgreich zu werden, ist, dass du herausfindest, was dir wirklich Spaß macht. Das Blöde ist, das kannst du meistens am Anfang nicht gleich wissen, weil das auch erstmal damit, wie wenn du ein Instrument spielst. Wenn du anfängst, ein Instrument zu lernen, ist es scheiße, weil das ist einfach grauslich. Aber wenn du mal eine gewisse Fertigkeit darauf entwickelt hast, ja, dann ist es geil. Wenn du anfängst, Sport zu machen, die ersten Male ist es grauenvoll, weil dir alles wehtut, ja, weil alles einfach schmerzt, ja. Und wenn dir dann so ein Trainer sagt, ja, aber das tolle Körpergefühl, sag ich, scheiße auf dein Körpergefühl, mir tut alles weh, ich habe mich doch vorher deutlich besser gefühlt. Dann musst du eine Phase durchziehen und danach ist es besser. Aber es gibt ja diesen Talentmythos. Ja, es gibt ja so diese These, dass es Menschen gibt, die zu bestimmten Sachen eher talentiert sind und zu anderen weniger talentiert sind. Ich persönlich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, es gibt den Unterschied, was dir Spaß macht. Weil wenn du etwas hast, was dir Spaß macht, dann wirst du automatisch mehr darin tun. Wenn du mehr darin tust, wirst du besser werden in dem, alleine weil du mehr übst. Ja? Wenn du mehr übst, hast du mehr Kompetenz und Wunder, es wird dir mehr Spaß machen. Und wenn es dir mehr Spaß macht, wirst du noch mehr tun und deswegen wirst du noch besser und noch besser und noch besser. Das ist vielleicht mal ein anderer Blickwinkel auf diese Talentfrage. Es gibt ja auch Untersuchungen darüber. Der Malcolm Gladwell, kennst vielleicht dieses Buch, das heißt Überflieger, glaube ich, auf Deutsch. Das weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren erschienen. Der hat da relativ eine sehr gut zu lesenden Form sich mal Gedanken gemacht, was unterscheidet denn eigentlich so diese vermeintlichen Überflieger von normalen Menschen jetzt wie dir und mir. Und da habe ich zumindest das erste Mal gelesen, diese 10.000-Stunden-Regel. Und er hat gesagt, wenn du in irgendwas wirklich Spezialist, Spezialistinnen werden willst, dann musst du dich 10.000 Stunden mit dem Thema beschäftigen. Ja? Und das ist tatsächlich so, die haben Untersuchungen gemacht bei wirklich erfolgreichen Menschen, egal welchen Bereichen, und weniger erfolgreichen Menschen. Und die wirklich erfolgreichen Menschen haben immer wesentlich mehr geübt. Also sie haben sich immer wesentlich mehr mit Faktor 3, 4, 5 mit dem Thema auseinandergesetzt als die mittelmäßig erfolgreichen. Und das zieht irgendwann Früchte. Und ich glaube halt, die einzige Chance, die du hast, dich wirklich so intensiv mit was auseinanderzusetzen, ist, das zu machen, was dir Spaß macht. Und da müssen wir Kategorien sprengen, wenn das halt etwas ist, wo jetzt nicht zentral das Businessmodell ist. Eine Sache, die ich ganz häufig mache mit jetzt Leuten, die bei mir im Coaching-Programm sind, klar, ich mache jetzt das tendenziell eher mit Führungskräften und mit Managern, aber die da in so eine Mastermind sind, da überlegen wir uns nicht, okay, wie kann ich jetzt mit der Idee oder sowas, ne, ist die gleich umsetzbar, sondern wir entwickeln erstmal die Idee. Und wenn dieses Bild richtig geil da ist, dann können wir uns überlegen, wie mache ich damit Kohle? Wunderbares Beispiel, Miniaturwunderland in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Riesenmodelle. Ja. Da waren zwei Jungs, die haben gesagt, das Einzige, was uns richtig geil Spaß macht, ist Eisenbahnspielen. Und die haben da ein Mörderunternehmen daraus ausgebaut. Also wenn das geht, geht so ziemlich alles andere auch.
Ja, ich mag auch die Definition von Erfolg sehr gerne, die sagt, dass Erfolg das ist, was folgt, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht. Geht ja genau in die Richtung, wenn ich einfach mich im Flow befinde, das mache, worauf ich Lust habe, dann wird auch irgendwann finanzieller oder gesellschaftlicher Erfolg kommen.
Aber dann musst du es halt auch machen. Und das ist auch wieder so eine Sache. Ganz viele haben, es gibt so ganz viele, die haben eigentlich schon entdeckt, was ihnen Spaß macht und was ihnen auch gut tut. Aber sie gehen dann irgendwie trotzdem in den Shortcut. Also der Shortcut bedeutet halt, dass du dann, weiß ich nicht, abends halt doch in die Kneipe gehst, anstatt eben das oder jenes zu machen. Ja? Ich habe, als ich so angefangen habe zu studieren, und noch davor habe ich sehr, sehr viel fotografiert. Ich wollte auch mal Fotograf werden. Also, und da habe ich mich wirklich gezwungen. Damals gab es ja noch Filme. Also die Älteren erinnern sich, das waren so kleine Dinge. Die hat man in eine Kamera reingemacht, die sind dann entwickelt worden. Und ich habe mich dann wirklich gezwungen, jeden Tag einen Film zu fotografieren. Also egal was, auch wenn überhaupt nichts war. Ich habe mich gezwungen, okay, nimm die Kamera, pack einen Film rein, geh raus und suche Motive. Und dazu habe ich mich über Monate gezwungen. Wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass ich plötzlich so einen ansatzweise fotografischen, auf stümperhaftem Niveau natürlich, ja, aber dass ich so einen ansatzweise fotografischen Blick entwickelt habe, den ich heute noch habe. Also ich laufe heute noch durch, bin ja gerade im Moment in Los Angeles, ich laufe hier durch die Stadt und sehe, boom, Foto, bum, 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 bum. Und wenn ich eine Kamera dabei hätte, könnte ich auch ein Foto draus machen. Ja, das ist dann wirklich so dieses Ding, sich dann auch den Hintern hochzukriegen und was zu machen.
Glaubst du, dass es daran liegt, dass, also in Unternehmen sieht man das ja oft oder sollte zumindest in jedem Unternehmen so sein, dass eine Vision entwickelt wird, eine Mission und daraus dann Strategien und auch Objectives abgeleitet werden, dass es im Privatleben so gut wie keiner macht. Also man weiß dann vielleicht, man hat gefunden, was einem Spaß macht, aber dass man sich jetzt wirklich ein Zielbild, hey, wie soll mein Leben in 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren aussehen, dass ich so einen Nordstern habe, wo ich weiß, okay, jeden Morgen mache ich jetzt das und dann fallen mir ja auch Entscheidungen viel leichter, weil ich einfach so eine Richtung habe, in die ich mich bewege.
Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Also zum einen, du sagst, dass Unternehmen ja Missionen oder Visionen haben, das glaube ich nicht. Also 99 von 100 Unternehmen haben das nicht. Die haben ein Mission Statement, aber da steht irgendein austauschbarer Blödsinn drauf. Ja? Also wenn ich das lese, unser Mission Statement, wir wollen nachhaltige Technologieführer in unserem Markt sein, der mit innovativen Produkten die Bedürfnisse, Entschuldigung, das ist ein völliger Käse. Ich hab so eine Statements, ich habe da 10 Stück auf meinem Rechner. Du kaufst mich ein als Unternehmen, überweist mir 20.000 Euro, dann mache ich mit dir einen Visionsworkshop und der macht aber nichts anderes als einen Zufallsgenerator, von den 10 Dingern 3 raussucht. Die verkaufe ich dir noch irgendwo und dann hast du dein Mission Statement. Entschuldigung, das ist ein völliger Blödsinn. Eine Mission ist etwas, wenn du wirklich dafür brennst. Wenn du wirklich dafür brennst, warum machst du das? Warum machst du das? Ja? Dann kommst du dahin. Also wenn du wirklich dir auch mal an einem Scheißtag überlegst, warum machst du das? Und dieser Purpose, dieser Zweck, der bleibt häufig weg. Was du im privaten Unternehmen machst, du hast gerade eins der größten Geheimnisse oder der Hauptzutaten für erfolgreiche Entscheidungen genannt. Nämlich, dass du weißt, wo du langfristig hin willst. Ja? Und ich habe das in Unternehmen gemacht. Du kannst auf der Straße machen. Du kannst auf die Straße in die Fußgängerzone, frag 10 Leuten, wie soll dein Leben in 10 Jahren ausschauen. Ich wette mit dir, es ist mit viel Glück, findest du einen, der dir was bleibt. Ne? Die soll sagen, ja, gesund bleiben. Ja, was ist denn das, gesund bleiben? Ja? Aber was ist das eigentlich? Was bedeutet das für dich? Ja? Ich bin jetzt Mitte 50. Mein körperlicher Zustand, obwohl ich mich als gesund bezeichnen würde, ist definitiv ein anderer, als er war, als ich 20 war. Bin ich jetzt nicht mehr gesund oder was? Also, was ist das eigentlich? Wie hättest du es gerne? Das können die meisten Menschen nicht sagen. Unternehmen auch nicht. Wenn ich einen Unternehmer frage oder eine Führungskraft frage, wie soll dein Unternehmen in 10 Jahren, in 3 Jahren ausschauen, können mir die meisten schon nichts mehr sagen. Und jetzt hast du ein Problem, weil wie möchtest du bitte gute oder bessere Entscheidungen treffen, wenn du nicht weißt, wo du langfristig hin willst? Wie soll das gehen? Wie soll ich in einem Flugzeug den richtigen Kurs setzen, wenn mir keiner sagt, wo ich hinfliegen soll? Ja, das funktioniert nicht. Du hast überhaupt keine Chance, irgendeine Entscheidung zu treffen. Das ist für mich so ein Paradoxon. Für mich ist ein völliges Paradoxon. Warum nehmen wir uns nicht die Zeit und überlegen uns gerne mal, wo möchte ich eigentlich hin? Und du kannst auch konkret was machen. Das kann jeder auch, der jetzt zuhört oder zuschaut, macht was ganz Einfaches. Setzt euch hin alleine. Nicht mit Freunden, nicht mit Freundinnen, nicht mit der Clique, nicht mit dem Lebenspartner, alleine. Du kannst eine Flasche Rotwein dazu aufmachen, muss aber nicht. Also das ist nicht Bedingung. Und dann nimmst du dir wirklich Zeit. Ich nehme immer gerne, ich habe so große Notizbücher, nehme ich seit Jahren. Das sind meine Willi-Wichtig-Bücher, habe ich dir irgendwann mal genannt. Da schreibe ich so alle möglichen Ideen rein. Das kannst du aber machen, wie du willst. Und dann überlegst du dir, wie hätte ich es gern? Ein Ami, von dem ich viel gelernt habe, Randy Gage heißt der, der hat immer gesagt, you got to know how your perfect day looks like. Also überleg dir mal, wie wäre dein idealer Tag? Nicht Wolkenkuckucksheim, also jetzt nicht anfangen so bis 11 schlafen und dann erstmal, ja, sondern halt wirklich im normalen täglichen Leben. Wie hättest du es gerne? Und da brauchst du einen Moment dazu. Ja? Wie willst du eigentlich leben? Wo willst du ein Leben als Single haben? Willst du Family haben? Beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Ja? Möchtest du Kinder haben? Möchtest du keine Kinder haben? Wenn du Kinder hast, wie sollen die Kinder sein? Wie hättest du die Kinder gerne? Wo möchtest du leben? In welchem Rahmen möchtest du eigentlich leben? An welchem Platz auf der Welt möchtest du leben? Was möchtest du arbeiten? Wie viel möchtest du arbeiten? Ja? Wenn euch jemand einredet, ihr könnt mit sehr geringem Aufwand ein nachhaltiges, hochprofitables Business bauen, das ist ein Blödsinn, das stimmt nicht. Das kann sein, wenn du 10 Jahre dir den Hintern aufgerissen hast wie ein Bekloppter, dass du dann nach 10 Jahren das so aufgegleist hast, dass es einigermaßen automatisiert läuft und du wirklich die Früchte ernten kannst, aber davor arbeitest wie ein Schwanz. Also das geht eine andere Variante. Ich kenne auch niemanden, der es anders geschafft hat. Also sich wirklich mal hinzusetzen, wie hätte ich es eigentlich gerne? Erfahrungsgemäß dauert das eine Weile. Also du setzt dich da mal einen Abend lang hin und notierst das. Und dann ist auch ganz wichtig, wir haben so einen inneren Zensor. Du hast eine Idee, zum Beispiel könnte die Idee sein, ja, ich möchte gerne ein Haus in Hollywood haben. Ja, und ich möchte eine Terrasse haben, wo ich über komplett LA schauen kann. Und dann kommt der innere Zensor, das ist ja völliger Blödsinn, weißt du eigentlich, was das kostet? Ey, ganz ehrlich, ich habe es mir vor 3 Jahren gekauft. Mhm. Ja? Ich kenne genügend Leute, mit denen wir viel zusammenarbeiten, die für uns bestimmte Dinge machen. Da sitzt eine in Bali. Sag mal, in Bali oder auf Bali? Ist ja wurscht. Aber das ist eine in Bali, eine in Südafrika, eine in Sri Lanka und eine in Prag. Ja, weil die einfach Bock haben, da zu sein. Das funktioniert. Also schaltet diesen inneren Zensor aus. Wenn das so kommt, das funktioniert nicht, das ist viel zu schwer oder da fehlt dir irgendwas dazu, schreib's erstmal auf. Wichtig ist, das wirklich aufzuschreiben. Das setzt sich so ein bisschen. Also du machst dann so ein bisschen länger drüber und machst dann das vielleicht ein paar Tage hintereinander, nimmst dir mal eine Woche Zeit, setzt dich jeden Abend wieder dran, schaust dir das. Dann wirst du merken, wenn du es ein paar Mal machst, dann sind einzelne Punkte, die da draufstehen, wo du merkst, habe ich doch keinen Bock drauf oder das ist jetzt nicht so stark. Und andere kommen dazu, wo du sagst, wow, ey, das ist es eigentlich. Also das Unterbewusstsein wird dann kreativer, wenn man sich damit beschäftigt und lässt dir das zu. Und dann sind vielleicht Sachen drauf, wo du sagst, ich habe keine Idee, wie das gehen soll. Ja, geil. Dann kannst du dir überlegen, dann kannst du anfangen, kreativ zu werden. Was könnten Wege sein, um da hinzukommen? Ja, was sind die Challenges, die du meistern musst? Und was sind aber auch die Assets, die du brauchst, um da hinzukommen? Du brauchst eine klare Idee. wie du leben möchtest, um vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Alles andere ist Zufall.
Ja, finde ich sehr schön und kann ich auch bestätigen. Also ich habe die Übung, die du genannt hast, der perfekte Tag, habe ich auch mal gemacht, als ich noch bei meinem alten Arbeitgeber war und durfte dann halt feststellen, dass der perfekte Tag komplett anders aussieht als mein Alltag bei dem Arbeitgeber. Und ich meine, dann muss man sich halt irgendwann entscheiden, okay, will ich mein Leben, das Einzige, das ich habe, wirklich so leben, dass ich jeden Abend mit einem schlechten Gefühl ins Bett gehe, weil ich weiß, okay, ich habe wieder einen Tag nicht so gelebt, wie ich es eigentlich möchte. Mhm. Aber es wird halt einfach deutlich stärker, das Gefühl, wenn man das mal, wie du sagst, niedergeschrieben hat und sich dann eben bewusst ist, was man möchte vom Leben.
Es wird auch konkreter. Also wir Menschen haben ja dieses Thema, dass du hast gerade gesagt, das Gefühl wird deutlich stärker. Und das trifft es genau. Du hast ja ein Gefühl, aber ein Gefühl sind ja nicht Worte. Also ein Gefühl ist ja eine multisensorische Hurricane. Das geht ja über alles. Also du fühlst, was du riechst, was du schmeckst, was du hast innere Bilder, du hast innere, das ist ja alles. Ja? Und du weißt, du hast einfach dieses Gefühl, so ist es geil oder so ist es nicht geil. Aber du kannst ja nicht dran arbeiten an, ich will, dass es geiler ist. Sondern du musst das ja erstmal übersetzen in irgendetwas, womit du was machen kannst. Und das ist halt tatsächlich für uns, ist das Sprache oder Bilder. Ich kenne Leute, die haben einen künstlerischen Zugang, also die schreiben das nicht auf, sondern die malen. Ja, und dann entsteht ein teilweise sehr abstraktes Bild, wo die dann davor stehen und sagen, genau so ist es. Und ich stehe davor und sage, musst du mir jetzt erklären, ja. Aber das ist mir ist, dann finde den zu, andere schaffen es in Musik. Ja, aber die meisten Menschen schaffen es ganz gut mit Sprache. Und das, was du darüber schaffst, ist letztendlich einfach, dieses Gefühl handhabbar zu machen. Ja, also dass du handeln kannst. Da kommt ja das Wort Handhaben her.
Wir haben jetzt gerade schon über das Thema Gefühl gesprochen, gerade auch bei Entscheidungen. Und oftmals, du hast auch in deinem Vortrag von Creator hast die Frage gestellt, wer denkt, dass er rationale Entscheidungen trifft. Und ich kann mich auch noch an die ein oder andere Vorlesung in der Uni erinnern, wo man so über den Homo economicus gesprochen hat. Dass wir rationale Entscheidungen treffen. Würdest du sagen, dass rationale Entscheidungen überhaupt möglich sind? Und genau, vielleicht das mal als erste Frage, bevor ich die zweite hinterher schieße.
Sag mir erstmal die zweite noch dazu. Weiß ich, in welche Richtung es geht.
Okay, und zweite Frage, wie schafft man es vielleicht, weil ich habe lange auch gedacht, dass ich rationale Entscheidungen treffe und treffen kann. Habe dann aber festgestellt, dass ich viel weiterkomme, wenn ich auf meine Intuition höre. Wie schaffe ich das, mein Verstand ein bisschen runterzuschrauben, was die Lautstärke angeht und vielleicht mein Herz oder mein Bauch ein bisschen höher zu stellen?
Ja. Das Erste ist, wir sollten uns vielleicht mal darüber Gedanken machen, wovon reden wir hier gerade? Ja? Also eine Bauchentscheidung ist ja keine Bauchentscheidung. Das ist ja ein Blödsinn. Also es ist ja nicht so, dass dein Bauch entscheidet. Ja? Was ist Intuition? Was ist das eigentlich? Ja, was ist das? Das ist ja keine Eingebung von irgendwelchen kosmischen Strahlungsfeldern, die jetzt auf dich runter, sondern was ist das eigentlich? Und da, es gibt ja sehr, sehr gute Untersuchungen, es gibt ja sehr profunde Forschung darüber. Das kann man ja heute wirklich sagen, wie es ist. Man hat mal eine Untersuchung gemacht mit Feuerwehrhauptleuten. Und ganz viele erfahrene Feuerwehrhauptmänner sind ja primär Männer. Die können von Situationen berichten, wo sie auf einem Einsatz waren und dann so die ganze Mannschaft war gerade da am Löschen und war in dem Objekt, ne, beschäftigt. Und irgendwann geben diese Feuerwehrhauptmänner das Kommando raus hier oder evacuate. Also haben praktisch die ganze Mannschaft rausgezogen. Und dann waren alle Feuerwehrleute vor diesem brennenden Haus gestanden und so der Unerfahrenste fragt den Chef, sag mal, Alter, warum sollten wir jetzt da raus? Und in dem Moment, wo der sagt, tut's ein Tuscher und die ganze Kiste kracht zusammen. Und dann sind diese Leute danach gefragt worden, woher wussten sie das, dass jetzt gleich das Gebäude kollabieren wird? Und die Antwort war immer, ich habe keine Ahnung, ich hatte so ein Gefühl. So, und wie erklärt man sich das Ganze? Man erklärt sich das Ganze, dass du, wenn wir jetzt gerade uns miteinander unterhalten oder wenn auch irgendjemand jetzt gerade hier diesen Podcast anhört, dann ist bei dir, wenn du das gerade hörst, auf so einem unbewussten oder nicht, sag lieber nicht bewussten Level, weil das ist ein bisschen weniger besetzt als das Unbewusste. Ja, auf so einem nicht bewussten Level Laufen bei dir alle Erfahrungen ab, die du jemals in deinem Leben mit Lehren, Lernen oder Weiterentwicklung gemacht hast? Ja? Also ich erzähle dir gerade was und ich tue jetzt gerade so, als würde ich davon was wissen und mache jetzt ein bisschen hier, lasse jetzt gerade ein bisschen die Dozenten raushängen. Ja? Deswegen hast du diese Assoziation dazu. Also auf deinem auf so einem nicht bewussten Screen läuft jede Erfahrung, die du irgendwann in deinem Leben, Schule, Studium, Kindergarten mit deinen Eltern gemacht hast, die mit Lehren, Lernen zu tun hat. Und jetzt hast du da wie so ein Suchroboter, der diesen Screen permanent abscannt und guckt, habe ich hier einen Mismatch? Also ist jetzt irgendwas zentral anders, als es vorher war. Jetzt kannst du sagen, okay, der Brandl, der schaut vielleicht ein bisschen anders aus als mein Lateinlehrer, ja, der hat das Hemd vielleicht ein bisschen, aber das ist jetzt kein zentrale Abweichung. Aber wenn jetzt irgendetwas passieren würde, was du so noch nie hattest, dann sagt dieser Suchroboter, Obacht. Ja? Jetzt kann aber dieser Suchroboter auf deinem nicht bewussten Teil deines Denkens gar nicht sagen, Obacht, ich habe einen Syntax-Error in Seite 357, check das mal bitte. Sondern das kann nur was anderes machen. Das kann dir ein Zeichen schicken. Das nennt man auf vornehm ein Marker. Und das kannst du auch nicht rational machen, weil da ist es nicht. Das ist ja nicht bewusst, also kannst du nur über den Körper, den nennt man Soma, das ist ein somatischer Marker, auf Deutsch ein blödes Gefühl. Mhm. Also so kommt das erstmal her, das ist das eine. Das zweite, ein Modell, das ich viel schöner finde, weil es eigentlich das besser beschreibt, um was es geht, hat der Kahnemann gemacht in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Das Buch ist total geil, ist aber so eine Schwarte, also muss man nicht, weiß nicht, ob es wirklich unbedingt lesen muss. Aber im Prinzip sagt der, dass wir Menschen zwei Systeme haben, wie wir denken können. Und diese Systeme sind redundant. Also die führen, wenn man sie richtig benutzt, am Ende zum gleichen Ergebnis. Die haben aber unterschiedliche Fehler oder Fehleranfälligkeiten. Ja? Und das eine Denken, deswegen das schnelle Denken, du kommst in einen Raum oder du lernst jemanden kennen. Zum Beispiel, du siehst ein Video von mir oder jetzt viele, die jetzt gerade zuhören und noch nie was vorher von mir gehört haben. Also die hatten noch keinerlei Information. Die kriegen sehr, sehr schnell einen Eindruck von mir. Also die haben sehr, sehr schnell so ein Gefühl, das ist ein cooler Typ oder das ist ein Depp. Ja? Das hast du ganz schnell. Und du kannst aber noch nicht mal sagen, warum. Ja? Du kannst nicht sagen, warum. Spontan. Und jetzt fängst du an, drüber nachzudenken, warum finde ich diesen Typen cool oder warum finde ich ihn scheiße. Und dieses drüber nachdenken ist dann eine sekundäre Rationalisierung. Also du hast im ersten Schritt auf diesem nicht bewussten Teil, das ist das, was man den Bauch nennt, ja, triffst du eine Entscheidung. Und im zweiten, aber eben erst im zweiten Schritt, rackert sich das Großhirn den Ast ab, um das rational zu begründen. Und deswegen langsames Denken. Also dieses schnelle Denken, das führt ganz, ganz schnell dazu, dass du schnell eine Entscheidung treffen kannst, richtig oder falsch, gehen oder bleiben. Ja? Aber es ist halt hochgradig wenig differenziert. Es ist einfach, ja, also das hat keine Nuancen. Das ist entweder halt an oder aus. Ja? Das ist das große Problem. Das zweite große Problem ist natürlich, dass du da Biases, also Verzerrungen hast. So eine Verzerrung ist zum Beispiel, wenn jemand das jetzt gerade nur hört, also auch nicht das Bild sieht, auch von mir noch nie ein Bild gesehen hat. Und meine Stimme, warum auch immer, erinnert dich an jemanden, der weiß, der Geier dich als Kind immer verprügelt hat. Das war definitiv nicht ich, weil ich habe in meinem Leben noch niemals jemanden verprügelt. Aber ich krieg's ab. Das heißt, du machst mir so ein emotional attack, du machst mir so ein emotionales Etikett, tackerst du mir ins Hirn und damit laufe ich jetzt durch. Und damit ist es praktisch, wenn das passiert ist tatsächlich. Also wenn du irgendeine Erfahrung, im schlimmsten Fall eine traumatische Erfahrung hast, die ich wieder antriggere, warum auch immer, dann habe ich so ein emotional attack. Und das Ganze wird schwer. Wenn ich dich erinnere an jemanden, der dich als Kind immer behütet hat oder dich beschützt hat oder sowas. Oder einfach so, der wirklich gute Onkel war oder weiß der Geier was. Also du hast ganz positive. Dann habe ich genauso diesen emotional Tag, ja, der deine Entscheidungen bezogen auf mich immer beeinflussen wird. Ja, da gibt es eine Reihe von Verzerrungen, also das gibt es eine Reihe von Biases, die das machen. Rational hast du das Gleiche. Rational hast du das gleiche Problem, deswegen langsames Denken. Also du kannst was analysieren, aber das dauert im Normalfall viel zu lange, als dass wir damit dann irgendwann mal eine vernünftige Entscheidung treffen könnten. Also bis dahin ist der Zug lange abgefahren. Auch da hast du die Probleme, und die Probleme, die du beim Rationalen hast, das sind ganz häufig so Heuristiken. Also das Heuristiken kannst du dir ganz einfach vorstellen, das sind so Shortcuts, so Abkürzungen, die unser Gehirn gern läuft. Also du kennst ja so ein banales Banner, diese Blödsinnsfragen. Donalds Mutter hat 3 Söhne. Tick, Trick und wie heißt der dritte?
Jack.
Eben nicht Donald.
Ja, stimmt.
Genau, und das ist aber so ein typisches Beispiel für so einen Shortcut. Ja? Also dein Gehirn sagt, ey, hör mal, ja, Denken kostet richtig Geld. Denken, du kannst dir wirklich vorstellen, Denken ist ein unglaublich aufwendiger Prozess. Das Gehirn verbraucht, glaube ich, 25% der Gesamtenergie des Körpers. Und deswegen sagt das Gehirn immer, wenn ich eine Abkürzung gebe, nehme ich die. Ich weiß nicht, wofür ich die Energie nachher noch brauche. Und deswegen so ein banales Ding wie das, was ich dir gerade gemacht habe, ja, sagt das Gehirn, Peanuts, ja, Peanuts, ich bleib lieber an der Bar, und du läufst in diese Falle rein. Und wenn jetzt irgendjemand da draußen sagt, wie kennt ihr das, ist ein bisschen doof, das funktioniert bei jedem. Vielleicht nicht mit dieser Frage, aber es funktioniert immer, weil unser Gehirn so funktioniert. Es gibt bestimmte Leute, das ist anders, das sind zum Beispiel bestimmte Formen von Autisten. Da funktioniert es tatsächlich ein bisschen anders, aber dafür haben die dann wieder ganz andere Probleme. So. Und wenn du dir das so vorstellst, dass dieses schnelle und langsame Denken, dann wird es lässig, weil dann kannst du nämlich wirklich beide Systeme redundant benutzen. Du musst dir erstmal klar machen, was sind meine persönlichen Biases? In der Fliegerei nennt man das Situational Awarenesses. Also ich muss mir klar machen, wo sind meine Limitationen? Ja? Und ich weiß zum Beispiel, ich habe bestimmte Vorlieben. Und wenn du mir die antriggerst, ja, dann laufe ich Gefahr, dir Dinge zuzugestehen, die ich eigentlich jemand anderem nicht zugestehen würde. Ja? Die sollte man von sich kennen. So, und dann brauchen wir, das gibt es in anderen Kulturen viel, viel stärker, wir brauchen viel stärker erstmal die Wahrnehmung auf diese somatischen Marker, die erstmal wahrzunehmen. Ja? Und wenn dein Körper dir sagt, dass das nicht das Richtige ist, das würde dir, wenn du es nicht beachtest, zunehmend stärker sagen. Und jetzt als junger Mensch, wenn du, weiß ich nicht, Anfang, Mitte, Ende 20 bist, dann steckst du somatische Marker problemlos weg. Problemlos weg. Wenn du 30 Jahre älter bist, kriegst du deswegen einen Herzinfarkt. Mhm. Ja? Weil der Körper sagt, was soll ich noch machen? Also ich mache dich jetzt schon krank. Was soll ich noch machen? Ja? Und das Zweite ist aber, dieses rationale System, also wirklich Dinge zu durchdenken und sich die Frage zu stellen, okay, was ist das? Aber auch da brauchst du wieder eine Richtschnur. Und diese Richtschnur, das sind zum Beispiel für mich Werte. Also, dass wir uns mal die Gedanken machen, was sind eigentlich Werte, an denen wir unsere Entscheidungen ausrichten. Ich bringe dir ein Beispiel. Ich bringe dir 2 Beispiele. Diese Beispiele sind sehr provokativ. Also wahrscheinlich werde ich bei dem, was ich jetzt gleich sage, den einen oder die andere, die jetzt gerade zuhören, verlieren. Da muss ich jetzt durch. Aber seht es mir nach, es sind Beispiele. Ich möchte was illustrieren. Als der Trump bei Twitter gesperrt wurde, ja, da gab es ganz wenige, die gesagt hätten, um Gottes Willen, wie kann man das tun? Also fast jeder hat gesagt, super, endlich die Hackfresse, ne, endlich stopft jemand dem das Maul. Wenn du jetzt aber das mal ein bisschen analysierst, was ist hier passiert? Ein Wirtschaftsunternehmen hat es einem Menschen unmöglich gemacht, seine Meinung zu artikulieren. Das ist eigentlich, also wenn dir Meinungsfreiheit was bedeutet, Meinungsfreiheit bedeutet, dass auch die Menschen frei sind in ihrer Meinung, die eine andere Meinung haben als du, auch wenn du die Scheiße findest. Das bedeutet Meinungsfreiheit. Ja? Und dass jetzt ein Wirtschaftsunternehmen sagt, du darfst deine Meinung nicht artikulieren, wenn Meinungsfreiheit für dich ein Wert ist, dann ist das ein Desaster. Ja, dann geht das nicht. Würdest du zustimmen, wenn ich sage, es ist wichtig, dass ein Mensch einen anderen Menschen nicht in seiner Freiheit einschränkt? Ist das okay?
Definitiv, ja.
Dann müsstest du konsequent diese Straßenblockaden von Last Generation ablehnen. Weil die schränken andere Menschen massiv in ihrer Freiheit ein. Wenn ich paradoxerweise vor denen stehen zum Flieger muss und meinen Flieger verpasse, fügen die mir einen massiven Schaden zu. Ja? Da, wenn es gibt ja diese natürlich extreme Beispiele, eine Frau, die ins Krankenhaus musste zu einer Operation und die haben die nicht durchgelassen. Also was ist, für mich ist das hochgradig anmaßend. Und ich kann die Argumentation völlig verstehen, by the way. Also die Argument, warum die das tun, kann ich wieder nachvollziehen. Aber ich glaube, wir müssen uns ab und zu auch mal Gedanken darüber machen, was sind eigentlich unsere Werte? Und ich maße mir jetzt nicht an zu sagen, dass meine Werte die richtigen sind. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel für sich sagt, ja, in einem bestimmten Kontext ist es auch okay, Gewalt über jemand anderen auszuüben, dann teile ich diese Einstellung nicht, aber es ist mal okay und es ist einfach straight. Dann sage ich, okay, aber alles andere ist geheuchelt. Ja? Und deswegen brauchen wir sind darauf gekommen, über Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das eine ist wichtig, dass du für dich weißt, wo du eigentlich hin willst. Und das zweite ist, dass wir uns mal darüber Gedanken machen, was sind eigentlich die Werte, die mein Handeln bestimmen. Und wenn ich das ein bisschen klarer kriege, dann kann ich manchmal, glaube ich, wirklich auch bessere Entscheidungen treffen.
Ja, finde ich gut. Also zumindest die Top 3 Werte sollte auf jeden Fall jeder für sich klar haben. Und wir haben ja vorher auch über Kommunikation gesprochen, auch auf individueller Ebene. Wenn man vielleicht mal auf einer Party ist oder auch im Business-Kontext Leute trifft, einfach mal statt einer Smalltalk-Frage den anderen zu fragen, was sind deine Top 3 Werte, da kommt man viel schneller auf ganz tiefe Ebenen im Gespräch, als wenn man nach dem Wetter oder fragt, wie das letzte Business-Meeting war oder so.
Ja, könnte so ein Ansatz sein, genau.
Was ich auch sehr spannend fand bei deinem Vortrag über Entscheidungen, du hast ja von Hudson River erzählt, als das Flugzeug dort gelandet ist und du hast so gesagt, dass im Nachhinein jeder sagt, ja, was hätte er denn anderes machen sollen, aber dass es bei jeder Entscheidung immer Alternativen gibt, es uns aber schwerfällt, diese Alternativen zu sehen, weil wir vielleicht schon so fixiert auf das Vertraute sind. Wie kann man denn das für sich schaffen, dass man so ja wieder einen offenen Blick bekommt und sich den Alter oder sich die Alternativen eben auch bewusst macht, bevor man eine Entscheidung trifft?
Also es gibt eine ganze Reihe von Techniken, das zu machen. Der erste ist tatsächlich dieser Satz, es gibt immer Alternativen, der stammt ja nicht von mir, sondern meines Wissens hat Konfuzius das schon gesagt. Das ist ja wirklich ein paar Tage schon her. Und er hat gesagt, es gibt immer einen anderen Weg. Und allein das, wenn man sich das immer wieder klar macht, es gibt einen anderen Weg, auch wenn ich den nicht sehe, das ist mal der erste Schritt. Also, dass ich für mich selber so es aus meinem Sprachgebrauch verbanne, das ist alternativlos. Oder da konnte ich nichts anderes machen. Oder da ist ein Blödsinn, du kannst immer was anderes machen. Die Frage ist, ob du es willst oder ob du es siehst oder eine Option. Aber das ist mal das Erste. Das Zweite, was eine Technik ist, die ich sehr, sehr schön finde, das ist zum Beispiel die Walt Disney Technik. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Walt Disney, das ist tatsächlich der Walt Disney, den wir kennen. In kreativen Prozessen. Und dann hat er das so gemacht, dass du verschiedene Rollen eingenommen hast. Ja? Also erstmal sehr vereinfacht gesprochen, das hat er dann noch komplexer gemacht, wenn es jemand interessiert, einfach mal wohl Disney-Technik googeln, da gibt es wirklich genügend Beschreibungen. Mal ganz einfach gesprochen, hat er 3 Rollen gemacht. Die kannst du auch so machen, du stellst in den Raum 3 Stühle, so im Dreieck. Ja? Der erste ist der Fantast. Also du hast irgendeine Idee. Und der Fantast beschreibt alles, was möglich ist. Der zweite, das macht es dann leicht, ist der Skeptiker und der dritte ist der Verwirklicher. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Disney hat das wirklich ein bisschen komplexer noch beschrieben, aber dass man sieht, also 3 Fantast, Skeptiker, Verwirklicher. Und jetzt kannst du hergehen, du hast irgendeine Idee und weißt halt noch nicht, wie das gehen soll oder wo kommst du da hin. Dann hockst du dich auf den Stuhl des Fantasten. Das macht auch tatsächlich ein bisschen albern, aber es macht tatsächlich Sinn, das auch so räumlich zu trennen, weil dann kriegst du es für dich klarer. Ja, du kannst auch mit jemandem anders das machen, dann sage ich, okay, pass auf, jetzt machen wir Fantasten. Und wenn dann der Skeptiker sich mitten zu Wort kommt, sage ich, Moment, du kommst gleich, merkst dir. Und dann schreibst du erstmal alles auf. Ja? dann merkst du irgendwann, jetzt zerreißt den Skeptiker fast. Ja, das ist ja auch normal. Der hat ja eine klare, wichtige Aufgabe. Der will dich ja davor beschützen, dass du irgendwelchen Mist baust, dass du irgendwie einen falschen Weg einschlägst. Der kommt jetzt zur Sprache. Und jetzt kann der seine ganzen Bedenken ausbreiten und vorbringen und. Und die werden genauso gesammelt. Und dann hast du die dritte Rolle, wie gesagt, etwas vereinfacht gesprochen. Das ist der Verwirklicher. Und der guckt sich jetzt an, okay, was ist denn da und was ist da? Und wie kann ich die Probleme ernst nehmen und aus dem Weg räumen und trotzdem einen Weg finden dahin? Also einfach diese Trennung, die macht es dann manchmal wirklich leichter, auf Alternativen zu kommen. Eine andere Möglichkeit, die es auch richtig cool macht, ist, dass du, in der Psychologie nennt man das analoge Metaphern, also dass du jetzt zum Beispiel sagst, du nimmst dir, du hast eine Situation, ich überlege gerade, ob ich es erstmal ganz krass mache oder erstmal ein bisschen, ja. Na, ich mache das mal ganz krass. Also du hast irgendeine Situation und du stehst zum Beispiel vor der Frage, okay, was soll ich machen? Soll ich jetzt nach Erlangen zum Studieren gehen oder soll ich nach Hamburg zum Studieren gehen oder soll ich eine Lehre oder eine Ausbildung zur Krankenschwester machen oder zum Krankenpfleger? Ja, also zum Beispiel jetzt sowas. Und dann kannst du sagen, okay, ich nehme irgendeinen Gegenstand, da lange ich jetzt gerade hin, meine Espresso-Tasse. Was hat diese Espresso-Tasse mit dieser Entscheidung zu tun? Das frage ich jetzt mal dich. Also du stellst dir jetzt mal vor, du wärst gerade vor so einer Fragestellung. Welche Weiche steigst du? Und du siehst diese Espresso-Tasse jetzt. Was hat diese Espresso-Tasse mit deiner Fragestellung zu tun? Hast du eine Idee?
Also auf den ersten Blick nicht viel. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich vielleicht in alle drei Situationen reindenkt und sich vorstellt, wie man morgens, bevor man zur Arbeit oder in die Uni geht, in der jeweiligen Stadt einen Espresso trinkt und dann versucht, sich da reinzufühlen, wie sich das anfühlt.
Ist ein Anfang. Jetzt kennst du aber auch noch wirklich konkret diese Tasse, also nicht das, was du damit verbindest, sondern diese Tasse, die ist zum Beispiel, die macht einen komischen Sound. Ne, wenn ich dahin klinke. Die ist relativ hart. Ja, und sie ist kalt. Und wenn ich sie auf den Boden werfe, geht sie kaputt. Ja? Und jetzt merkst du zum Beispiel, dass du sagst, okay, das ist eine Entscheidung. Diese Entscheidung ist erstmal eine harte, das ist jetzt banal, was wir gerade machen, das ist nur ein Beispiel, ja? Ist eine harte Entscheidung, die macht mit Sicherheit was kaputt, aber es ist auch ein Gefäß. Also dieses Gefäß könnte auch wieder was und bla bla bla. Also es ist wirklich so, du überlegst einfach, was ist der Hintergrund? Ich versuche Assoziationen aus was ganz anderem zu bekommen. Das ist das, was ich in meinen Vorträgen mache. Oder ich bin ja, also noch einer, ich habe ein paar Berufe, einer davon, ich bin Pilot, ich habe eine Airline-Lizenz, ich war Fluglehrer. Und ich übernehme ganz häufig Inhalte und übersetze die in so eine Fliegerei. Ja? Ich habe vorhin mal so ein Beispiel gebracht, ja, ich gehe nicht davon aus, dass mein Triebwerk brennt während des Fluges, aber ich bereite mich trotzdem darauf vor. Ein Top-Manager, also wirklich, ich arbeite ja ganz viel auch mit wirklich Vorständen, die können diesen ganzen HR-Persönlichkeitszeug nicht mehr hören. Das haben die letzten 40 Jahre rauf und runter gebetet. Ja? Deswegen können die diesen normalen Ansatz nicht mehr hören. Wenn ich aber sage, jo, ist ja, aber wenn du es einen Flieger machst, bist du halt danach tot. Ja? Da sage ich, okay, verstehe ich. Also du nimmst einen Kontext, nimmst ein Thema, setzt es in einen ganz anderen Kontext und kriegst dadurch wieder neue Assoziationen und neue Möglichkeiten reinzugehen. Also das sind so Sachen, wie du sagen kannst, es ging ja darum, wie schaffst du es, Alternativen zu finden. Ja. Also tatsächlich, kannst du die Frage stellen, wenn du Kapitän eines Schiffes wärst oder wenn du Pilotin von einem Langstreckenflug wärst oder was würdest du entscheiden, wenn du dieses Problem in dieser Rolle hättest? Ja? Wenn dein Kind zu dir käme und dieses Problem hätte, was würdest du deinem Kind empfehlen? Wenn dein ärgster Feind zu dir käme und du hättest dieses Problem, was würdest du dem empfehlen? Also einfach mal wirklich eine Sache aus, das ist die ganz klassische Kreativitätstechnik, einfach andere Assoziationen mit einem Problem zu verknüpfen, um einfach diese Verkrustungen zu sprengen.
Von Kierkegaard gibt es einen sehr, sehr schönen Spruch, dass das Leben nur nach vorne gelebt, aber rückblickend verstanden werden kann. Und also, wenn man jetzt, wir reden auch oft bei uns auf dem Podcast über Freiheit versus Determinismus oder auch wenn man vielleicht aus einer christlichen Perspektive draufblickt oder aus einer spirituellen, dann könnte man sich auch oft denken, okay, es kommt sowieso alles so, wie es kommen muss. Und vor allem, wenn ich dann jetzt rückblickend auf meinen Lebensverlauf schaue, und das ist bei mir auch so, dann macht alles absolut Sinn, obwohl ich auch Phasen hatte in den letzten Jahren, wo ich mir dachte, okay, ich wäre jetzt gerne lieber in einer anderen Situation. Glaubst du, dass es den gleichen Effekt gibt, wenn man jetzt eine Alternative gewählt hätte? Also, dass es am Ende des Tages immer so ist, dass es rückblickend Sinn macht? Oder denkst du da auch so ein bisschen in eine, ich sage jetzt mal, eine deterministische Richtung, dass alles doch so kommt, wie es kommen soll?
Also ich persönlich denke überhaupt nicht in eine deterministische Richtung. Also ich glaube nicht, dass alles so kommen wird, wie es kommen soll. Weil wenn ich das glauben würde, würde ich mich heute Abend, glaube ich, erschießen. Weil dann sei, weswegen soll ich es dann noch machen? Also, ja, also, aber das ist meine Sache. Ich glaube tatsächlich, das ist ein bisschen anders. Es ist immer, im Nachhinein macht es immer Sinn. Du kannst dir das vorstellen wie eine Weiche. Ja? Oder wir sitzen im Flieger, wir starten irgendwie in Frankfurt und dann kann man nach links fliegen oder wir können nach rechts fliegen. Wenn man nach rechts fliegen, kann man nach Russland und wenn man nach links fliegen, kann man nach Amerika. Ja? So in etwa. So. Wenn wir in Amerika sind, sein Zurückschauen, es hat alles Sinn gemacht, ich bin in Amerika angekommen. Mhm. Wenn wir in Russland sind, es hat alles Sinn gemacht, ich bin in Russland angekommen. Aber Fakt ist, du bist nur da angekommen, weil du angekommen bist, wo du angekommen bist, weil du irgendwann mal eine bewusste oder unbewusste Entscheidung getroffen hast. Ob du Assets nutzt, guck mal, fast jeder Mensch kommt irgendwie in irgendeiner bestimmten Form mal in Kontakt mit Drogen. Ich meine, ja, jetzt ist die Frage, welche Entscheidungen du triffst. Also das wird dir irgendwann mal angeboten. Also ich wäre jetzt sehr schockiert, wenn eure Generation das nicht in einer ähnlichen Art und Weise angeboten wurde, wie das meiner Generation angeboten worden ist. Und jetzt ist die Frage, welche Entscheidung triffst du? Und es ist nicht bloß, weil du jetzt einmal eine Tüte rauchst, bist du nicht, ist dein Leben nicht verwirkt. Und selbst wenn du härtere Dinge, viele davon zumindest einmal nimmst oder zweimal, ist dein Leben auch nicht verwirkt. Wenn du aber dich für den kurzen Weg zu spontaner Lustbefriedigung entscheidest, passiert in deinem Hirn was. Ja? Was Auswirkungen hat. Und dann sagen natürlich, habe ich schon immer gewusst, ein Scheißdreck. Es gibt viele Leute, die haben eine beschissene Kindheit gehabt ich kenne mindestens so viele Leute, wo die Leute sagen, das hätte ich bei dem nie gedacht. Mhm. Wie ich Leute kenne, wo man dann sagt, das habe ich schon immer gewusst. Also ich glaube persönlich nicht an Determinismus. Ich glaube sehr wohl daran, dass wir sehr, 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 sehr stark unser Schicksal beeinflussen können. Können wir sehr, 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 sehr stark. Das hängt an der Konsequenz. Das geht nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, du musst es dir nur toll vorstellen und jeden Tag 15 Mal aufmalen, dann wird das schon. Ja. Aber ich glaube, dass wir einen sehr, sehr starken Einfluss auf das haben, was man gemeinhin Schicksal nennt.
Ich würde dir zum Abschluss gerne eine Frage stellen, die wir allen unseren Interviewgästen stellen. Ich habe dir im Vorgespräch schon erzählt, warum wir unseren Podcast Paradise in Zeit genannt haben. Und ich würde von dir gerne wissen, welche Sache, du kannst gerne eine oder mehrere Dinge nennen, aus deiner Sicht passieren muss, dass jeder Mensch auf der Welt seinem inneren Paradies wieder ein kleines Stückchen näher kommt.
Ich würde mir, glaube ich, zwei Sachen wünschen. Das eine ist, dass wir uns... Aber sie haben eigentlich was miteinander zu tun. Ich glaube, dass wir uns viel, viel stärker erlauben sollten, so zu sein, wie wir sind. Wir alle spielen in irgendeiner Art und Weise eine Rolle. Ja, ich habe jetzt gerade eine Rolle. Und diese Rolle, die ich jetzt gerade habe, ist eine andere Rolle, als die zum Beispiel mit meiner Frau oder bei meiner Mutter habe. Das ist nochmal, ja. Aber ganz häufig, als ich zum Beispiel das erste Buch geschrieben habe, die Crash-Kommunikation, das war ja ein Management-Buch, ist nach wie vor ein Management-Buch, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du auch richtig einen auf Manager machen. Da habe ich dann wirklich dreiteiligen Anzug mit Krawatte gehabt, habe die Haare signifizieren. Ja, und irgendwann habe ich für mich zum Beispiel gesagt, okay, ich kann sehr, sehr gut mit Managern, ich weiß darüber, glaube ich, auch ein bisschen viel, aber ich werde in diesem Leben keinen adretten Haarschnitt mehr haben. Also selbst wenn ich das versuchen würde, die meine Haare sagen, kannst du mich mal. Also ich habe es aufgegeben. Das ist jetzt und auch, weil es einfach nicht ich bin. Ja, es gibt dadurch Kunden, die ich verliere, die wollen halt so den ganz Seriösen, das bin ich nicht. Und dafür kriege ich aber andere. Also ich versuche mir sehr, sehr stark zu erlauben zu sein, wie ich bin. Und wenn ich das mir, je stärker ich das mir erlaube, umso stärker kann ich es auch jemand anderem erlauben. Ja? Und dazu gehört aber, dass ich versuche zu verstehen. Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass wir insgesamt, und das würde ich mir wirklich wünschen, das würde ich mir auch tatsächlich von eurer Generation viel, viel stärker wünschen. In meiner Generation ist der Drops oft schon gelutscht. Also da haben sich Meinungen oft so verfestigt, da sage ich, das ist eigentlich wurscht. Aber wenn du noch relativ jung bist, da ist es häufig so, dass du für bestimmte Positionen nicht das geringste Verständnis hast. Nicht das geringste Verständnis. Du hast vielleicht nicht das geringste Verständnis, warum jemand ein SUV fährt, wenn man bei diesem Thema Klimaschutz war oder sich einen 911er kauft. Du musst das auch nicht, das ist der Punkt. Du musst die Meinung auch nicht übernehmen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir mehr verstehen wollen haben. Verstehen hat nichts mit Recht geben zu tun. Aber wir sind so schnell in diese, so ist es richtig und so ist es falsch. Natürlich immer so, wie ich es mache, ist richtig, ist klar. Ja? Und so, wie es die anderen machen, ist es falsch. Und das, glaube ich, hält es alle miteinander ab, dieses innere Paradies zu finden. Wenn wir uns dafür nämlich mehr interessieren würden, warum tust du was? Warum hast du vor etwas Angst? Oder warum findest du etwas geil? Auch wenn es ich komplett, ja? Dann kann ich was lernen. Dann kriege ich für mich eine zusätzliche Information, die macht mein Leben reicher. Und ich hab einen anderen Kontakt. Und ich glaube, das ist es wirklich, dass wir uns selber mehr erlauben, so zu sein, wie wir sein wollen. Also das Leben zu leben, was wir eigentlich leben wollen. Das anderen auch erleben, das anderen auch erlauben. Und wenn die das halt anders machen, ein bisschen mehr das verstehen wollen, warum machen die das so?
Wunderschöne Antwort. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Peter, herzlichen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir. Danke.
So, Freunde, da sind wir auch schon wieder. War mal wieder eine sehr spannende Folge, aus der ich persönlich auf jeden Fall den ein oder anderen Fakt beziehungsweise das ein oder andere Learning mitnehmen konnte. Wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann gebt uns gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, 5 Sterne auf Apple Podcasts und Spotify und teilt natürlich auch eure Freunde, aber teilt eher die Folge mit euren Freunden, entweder per Private Message oder, was natürlich noch besser ist, auf Instagram, weil dann können auch andere Leute in eurem Umfeld von den Learnings hier profitieren und ihr könnt gemeinsam als Umfeld wachsen. Wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram unter paradise_insight. Wir haben jetzt nämlich beispielsweise auch einige YouTube-Videos draußen. Füssi hat letztens eine Straßenumfrage gemacht, wo er die Leute in der Ulmer Innenstadt gefragt hat, was Erfolg für sie bedeutet. Erfolg, ein Thema, über das wir auch heute mit Peter in der Folge gesprochen haben. Und hier waren die Antworten sehr, sehr interessant und inspirierend. Checkt es also auf jeden Fall ab auf YouTube. Wer hätte es gedacht, unter Paradise Insight. In diesem Sinne, bis nächsten Donnerstag. Bleibt achtsam. Ciao.